Ein Kinosaal in Hollywood am 19. November 1995. Im Publikum sitzt ein Mann, der ziemlich aufgeregt ist. Er kriegt gar nicht richtig mit, was im Film überhaupt passiert. Warum der Cowboy auf einmal so eifersüchtig ist und ob der Space Ranger jetzt fliegen kann oder nicht. Der Mann im Publikum hat nur Augen für das Bild. Ist da irgendwo ein Glitch oder ein Pixelfehler? Keyframe-Sprünge? Clipping? Haben wir am Ende doch irgendwas falsch rausgerendert? Doch dann, allmählich, wird der Mann in die Geschichte reingezogen. Das Bild stimmt und er kann den Film endlich genießen. Das ist die Geschichte von Pat Hanrahan und Toy Story. Der kleine junge Andy wohnt in einer extrem mittelmäßigen amerikanischen Vorstadt. Als er zum Geburtstag ein super cooles neues Spielzeug kriegt, da wird sein altes Lieblingsspielzeug ziemlich eifersüchtig. Der Space Ranger Buzz Lightyear und Cowboy Woody mögen sich also nicht besonders. Aber wie das so ist, die beiden geraten in ein wildes Abenteuer und werden am Ende doch noch Freunde. Das ist, in a nutshell, die Geschichte von Toy Story. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Ich bin Caroline Breitschädel und mit dabei sind wieder unser Geschichtenerzähler Demian Nahuel-Goos. Hi Demian.
Hi Caro.
Und Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hi Manon.
Hallo.
Und wir machen heute einen Deep Dive in die Geschichte von Toy Story. Genauer gesagt, in die Geschichte des Mannes, der die Figuren von Toy Story zum Leben erweckt hat. Pat Hanrahan. Pat Hanrahan ist der Mann, der mit seinem Team die Software hinter Toy Story entwickelt. Der dafür sorgt, dass das allererste Mal überhaupt ein Kinofilm komplett am Computer entsteht. Manon, bevor wir uns gleich anschauen, wie Pat Hanrahan das gemacht hat, gib uns doch gerne mal einen kurzen Ausblick, was das für die Computergrafik damals bedeutet. Weil Toy Story, das ist ja nicht einfach irgendein animierter Film.
Nee, also Toy Story, das muss man wirklich sagen, ist damals einfach eine Sensation. Toy Story kommt ja 1995 raus und noch 10 Jahre vorher war es komplett unvorstellbar, dass man überhaupt einen Film in Spielfilmlänge am Computer machen kann. Also, dass man das überhaupt rendern kann.
Das heißt, dass man da überhaupt genug Rechenpower hat, um für einen kompletten Film am Ende jeden Frame, also jedes Einzelbild einer Filmsequenz und jeden Pixel auszurechnen.
Ja, genau, dass man genug Rechenpower hat, aber auch, dass man das so elegant programmieren kann, sag ich mal, damit das überhaupt ausrechenbar ist für einen Computer. Weil was ich eigentlich am krassesten finde bei Toy Story, das ist ja nicht nur irgendwie am Computer gemacht. Das sieht ja auch noch heute richtig gut aus.
Ich würde ja sagen, es sieht heute noch richtig süß aus, aber du meinst wahrscheinlich was anderes.
Also wenn du zum Beispiel den Helm von Buzz Lightyear anschaust, der hat ja so einen Astronautenhelm an. Also da haben wir so eine Kugeloberfläche aus Plexiglas oder so und die ist natürlich durchsichtig. Also man sieht das Kinderzimmer durch den Helm durch. Aber je nachdem, wie das Licht fällt, ist es ja auch umgekehrt. Also da spiegelt sich das Zimmer auch im Helm. Und dann gibt es Punkte auf dem Helm, die komplett glänzen und der Glanz fällt dann wieder zurück auf die anderen Spielzeuge. Also das ist wirklich ein Rendering-Albtraum.
Ich habe das Gefühl, nach dieser Folge werde ich Toy Story für immer mit anderen Augen sehen. Später machen wir also noch einen Deep Dive in den Rendering-Albtraum hier im Podcast. Danke dir, Manon.
Na klar.
Und für diesen Albtraum hat Pat Hanrahan dann ja später auch noch einen Turing Award gewonnen, also sowas wie den Nobelpreis für Informatik und nebenbei auch noch 2 Oscars. Also wirklich eine Ikone der Computergrafik. Und da finde ich es umso beeindruckender, wenn man sich eine Stunde mit dem Mann unterhält und dann erst merkt, oh shit, das ist Pat Hanrahan.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Caro.
Ja, Demian, erzähl doch mal. Wie war das, als du Pat Hanrahan kennengelernt hast?
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich ihn kennengelernt habe und ich habe halt überhaupt nicht kapiert, mit wem ich da gerade spreche. Das war in Heidelberg in der Uni und in der Mensa. Und da saß ich halt ganz alleine beim Essen und er hat sich halt einfach zu mir gesellt. Und ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, eine Stunde, eine halbe Stunde über alles Mögliche gequatscht. Der war super nett, super chill, super entspannt. Mhm. Und erst ganz am Ende hat er so irgendwie nebenbei erwähnt, dass er halt mit Computergrafik etwas zu tun hat. Und erst da habe ich überhaupt kapiert, mit wem ich da gerade spreche. Oh krass, shit, das ist Pat Hanrahan.
Und dann hast du gedacht, okay, cool, vielleicht will Pat seine Geschichte ja auch im Podcast erzählen.
Ah ja, war doch ein Versuch wert und er hat ja gesagt.
So, first, how would you introduce yourself to somebody who has no clue who you are?
I would say I'm a computer graphics researcher. You know, I would just say, like, I worked at Pixar and developed Render Man, which is used to make movies like Toy Story and others. I mean, I don't know. Is that what you want or you want? I'm a professor at Stanford, you know, I mean.
You can go for whatever
you can say. I'm a Turing. Okay, you just want to ask me who I am? Okay. So are we live? Are we doing it now? Are we started?
We already started.
Oh, okay. Okay. All right. Okay, I'll get on best behavior then.
No.
Pat Hanrahan ist schon ein beeindruckender Typ, finde ich. Da ist in den 70ern dieser Teenager jetzt kein besonders guter Schüler, der dann auch erstmal gar nicht Mathe studiert und schon gar nicht irgendwas mit Computergrafik, weil Computergrafik damals noch gar nicht existiert.
Und 20 Jahre später gibt's dann einen Film wie Toy Story.
Ja genau, also was geht? Wie kann das sein, oder?
I was an unmotivated teenager. I did well in school for a while, but then for various reasons, I just didn't do that well in school. So high school was not a good time for me.
Pat wächst damals in Green Bay auf, einer kleinen Stadt im Norden von Chicago. Und dass er kein besonders guter Schüler ist, das liegt vor allem an Schach.
Okay, ich hätte jetzt mit vielem gerechnet. Partys, Drogen, falsche Freunde, vielleicht sogar Liebeskummer, aber Schach?
Pat Hanrahan spielt damals in der Highschool den ganzen Tag Schach, sagt er. Er ist sogar State Champion in seinem Bundesstaat in Wisconsin.
And I sort of gave up on my studies, which I'm not proud of, but I just devoted myself to playing chess in most of high school.
Er mag Schach, er mag Physik und er mag Mathe.
Yeah, you took a lot of math courses at that age, and I really liked math. I was really good at math. I think actually in my yearbook, I was labeled as the math whiz of the school or something like that.
Und er sagt selbst, er war in der High School so ein bisschen der typische Nerd.
I wasn't that good at sports, and I really liked things like math and CS. So I was like the nerd, you know. You know, I had big black glasses in school and stuff like that, which back then was like weird, you know.
Ja, er sagt sogar, er war quasi so ein Nerd aus dem Bilderbuch mit so großer Brille mit fetten Gläsern und das war damals noch kein Modestatement. Und er ist ja nicht gut in Sport, sondern mag halt eher Mathe, du hast es schon gesagt, und er beschäftigt sich von Anfang an gern mit Computern.
Aber in keinem Schulfach ist er so richtig gut. Und er fragt sich schon, jetzt bin ich dieser Tu-nicht-gut, der den ganzen Tag Schach spielt. Was mache ich da jetzt als Student an der Uni?
Computer Science didn't really exist back then. And so I had to sort of figure out how to transition from being this, you know, chess-playing, do-nothing teenager to a student at a university.
In den 70ern, da gibt's ja schon Computer, die serienmäßig produziert werden. Aber die Zeit, in der jeder einen PC zu Hause hat, die ist da noch echt weit weg. Computer Science, also Informatik, das gibt's damals noch gar nicht. Pat Hanrahan studiert dann aber auch nicht Mathe oder Physik, sondern Nukleartechnik. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der direkte Weg, um später Filme zu machen.
Ja, dass Hanrahan dann was mit Computergrafik macht, das liegt vor allem an seinem Freund an der Uni, Paul. Da ist dieser Tag, an dem Paul zu ihm kommt und sagt, hey, schau mal, wir haben hier an der Uni einen Framebuffer.
Einen Bildspeicher.
Ja, die hatten ein einziges Grafiksystem auf dem ganzen Campus, mit dem man also Bilder anzeigen kann. Und Pat, der fängt halt an, damit zu programmieren. Ein einfaches Programm, um Gleichungen zu visualisieren.
Wie so ein grafischer Taschenrechner in der Schule, der Gleichungen dann in Graphen übersetzt und ja, Graphen anzeigen kann.
Pat erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment. Er sitzt an seinem Programm und er gibt seine erste Gleichung ein.
I still remember the equation. X squared y squared plus y squared z squared plus z squared x squared minus xyz equals zero. And, you know, I gave you the equation. You know what it looks like? If you're listening, you know, try to close your eyes and imagine what that looks like.
Ja, also drei Variablen, x, y, z. Ich würde sagen, irgendwie dreidimensional.
Ja, genau, oder? Um jetzt mehr dazu sagen zu können, müsste ich doppelt oder dreifach nochmal reinschauen.
But I wrote a program, you know, where I could just type in that equation and I could draw a picture of it on the screen. And now I could see what it looked like.
Und dann guckt er auf den Bildschirm und da ist das Bild. Einfach so. Und das ist für ihn, ja, ein magischer Moment.
And that's just sort of magical. Like, you know, the only way I've ever dealt with it is through, like, mathematical notation. Now I can also manipulate it visually. I could rotate it, I could shade it, you know, I could do all these things to it and experience it. So that, I don't know, that just was so magical to me. It just was like this transition. It made me think about computers differently, right?
Ehrlich gesagt, habe ich da noch nie so drüber nachgedacht. Ich meine, als ich zum ersten Mal Informatik in der Schule hatte, da haben wir dann bei Excel, glaube ich, auch irgendwelche Funktionen eingegeben und uns angeschaut, wie die dann als Graph aussehen. Aber klar, die Menschen, die das zum allerersten Mal gemacht haben, das ist wahrscheinlich, ja, wirklich einfach magisch. Also man tippt da was ein und auf einmal ist da ein Bild aus dem Nichts.
Hanrahan sagt, für ihn ist das wie eine Leinwand. So wie Künstler versuchen, die reale Welt auf eine Leinwand zu kriegen, so will er jetzt versuchen, die reale Welt auf einen Screen zu kriegen. Das Problem ist nur...
I was the only person at my university that knew, was even interested in computer graphic.
An der Uni interessiert sich sonst niemand für Computergrafik. Nur Hanrahan.
Und wie macht man dann Computergrafik, wenn Computergrafik ja noch gar nicht richtig existiert?
Ja, man sucht sich halt Leute, die auch so verrückt drauf sind wie man selbst. Und für Hanrahan heißt es, er geht nach New York. Oder genauer gesagt nach Long Island. Ans NYIT, New York Institute of Technology.
And it was this little haven for artists and researchers in graphics.
Am NYIT gab es damals ein Lab für Computergrafik-Leute. Die Hälfte Künstler, die Hälfte Wissenschaftler.
It really was amazing. We had all these artists doing all these animations and developing all these technologies.
Gegründet von einem Typen, der halt einfach sehr viel Geld hatte.
What happened was there was a person that had a bunch of money that just created this computer graphics lab and you know they would hire all these people in computer graphics that couldn't get jobs anywhere else.
Man muss sich halt vorstellen, mit Computergrafik kann man damals ja nicht viel verdienen.
So I got their summer job there and I ended up working there for a while and that's where I really, just realized that this is even more amazing than I thought, you know.
Und Hanrahan merkt da in diesem Lab, das ist ja noch viel cooler, als ich dachte.
Okay, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das sind ja jetzt so die frühen 80er Jahre. Da ist irgendwo im Nirgendwo bei New York dieses Lab, da sind Künstler, da sind Wissenschaftler. Die machen zusammen, was eigentlich, so frühe Computerkunst oder kleine computeranimierte Filme?
Also zum Beispiel, was Hanrahan mir erzählt hat, die haben zusammen ein Musikvideo gemacht für Kraftwerk. Music Nonstop heißt der Song.
Da hat Hanrahan mitgemacht. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einer Ausstellung über die Anfänge von elektronischer Musik gesehen. Das ist schon ziemlich cool. Und es sieht ja auch schon richtig gut aus. Also die haben da quasi die Band computeranimiert. Also die vier Bandmitglieder, die ihre Köpfe so hin und her drehen. Wie so blaue Roboter. Nur aus irgendeinem Grund mit knallroten Lippen. Aber ja, wow.
Ja, die haben lauter so kleine, coole Projekte am Start gehabt.
Ich kann mir vorstellen, für die Leute, die das dann in den 80ern auf MTV gesehen haben, das war wahrscheinlich mega futuristisch.
Ja, das sagt Henrihan auch, dass man damals jeden Tag im Lab sieht, was man mit Computergrafik alles machen kann.
Then I really knew that this was going to be a big thing eventually. You could just see the potential of it, you know? I mean, I don't know how to describe it, but you just sort of see that every day people are coming up with new ideas and things are getting even cooler and cooler and cooler, you know?
Die arbeiten da auch viel nachts, wenn die Leute vom Management nicht da sind.
You know, it was very much a nighttime crowd, you know? People would come in right before dinner and then stay up all night there. And it also meant all the management had gone home, you know what I mean? So we just had free reign of the place. And, you know, it was just like a party every night.
Ich stell's mir vor, wie so LAN-Partys früher, wo die Nerds zusammenkommen und die ganze Nacht so richtig hart rumtüfteln, aber einfach, weil es ihnen halt mega Spaß macht.
Und wenn das Management dann am nächsten Tag wiederkommt, ist da auf den Bildschirmen wieder ein neues Bild, ein neues Kunstwerk, immer irgendetwas Neues.
But people were working like crazy and hard. And, you know, like, you know, the management coming in the morning, we were just going home, and they see all these amazing pictures on the screen that they didn't see the day before, you know what I mean?
Also, eine super aufregende Zeit für Pat Henrihan natürlich.
Yeah, I mean, it was just exhilarating. I mean, just, you know, I mean, we just couldn't believe the guy was just paying us to have all this fun.
Henrihan erzählt ja auch, in diesem Lab, da wird ihm jetzt erstmal wirklich klar, Computergrafik, das wird jetzt eine richtig große Sache. Da ist unglaublich großes Potenzial. Er hat damit ja vor allem angefangen, weil es ihm halt einfach Bock macht. Er sagt, er kann gar nicht fassen, dass sie dafür bezahlt werden, dass sie da rumtüfteln. Weil gleichzeitig ist es ja, Stand jetzt, ich sag mal, eher so eine Art Computer-Hippie-Kommune. Aber wie wird daraus jetzt so eine Multimilliarden-Dollar-Industrie und Pixar und Toy Story?
Jetzt kommen eine ganze Menge Leute ins Spiel, die sehr viel Geld haben. Erst einmal George Lucas.
Star Wars George Lucas?
Ja, genau der. Also viele aus dem New Yorker Lab gehen jetzt zu Lucasfilm. Das ist seine Produktionsfirma. Henrihan ist da übrigens erstmal gar nicht dabei. Der macht jetzt erst einmal seinen Doktor in Biophysik fertig.
Der erste Star Wars, der ist ja schon erschienen. Und Lucasfilm ist bekannt für Special Effects, aber ja eigentlich nicht unbedingt für computeranimierte Filme.
Das ist genau das Problem. Und deshalb will diese Gruppe aus dem New Yorker Lab, die will jetzt ihre eigene Firma gründen. Und der Mann, der das bezahlt, das ist Steve Jobs.
Ja, der Apple-Gründer Steve Jobs, also noch ein großer Name und noch jemand mit viel Geld.
Steve Jobs kauft diese Leute bei Lucasfilm raus und die gründen ihre eigene Firma, bei der dann auch Henrihan arbeitet. Pixar.
Fehlt eigentlich nur noch der CEO von Disney vermutlich, weil Toy Story ist ja ein Disney-Film.
Ja genau, Disney bezahlt dann später Pixar, um Toy Story zu machen.
Aha. Okay, das Lab in New York, Lucasfilm, Steve Jobs, Pixar und dann kommt später noch Disney ins Spiel. Irgendwie müssen die ja in dieser Zeit von Kraftwerk-Musikvideo-Niveau auf Toy-Story-Niveau gekommen sein.
Ja, das ist natürlich nochmal ein Riesensprung. Und das liegt wirklich ganz wesentlich an Pat Henrihan. Weil Pat Henrihan derjenige bei Pixar ist, der sagt, hey Leute, wir müssen ja hier irgendwie Geld verdienen. Ihr habt doch da bei Lucasfilm schon mal an so einer Software gearbeitet. Lass uns doch die nehmen und wir machen die richtig, richtig gut und dann können wir damit Geld verdienen. Aus dieser Idee wird dann RenderMan. Das ist 1988. Den Namen hat sich Pat Henrihan übrigens selbst ausgedacht. RenderMan sowie Walkman, eine Software, die so handlich ist, dass man sie halt eben mitnehmen kann.
Ein Walkman übrigens, für die jüngeren Menschen, die hier zuhören, das ist ein super praktischer kleiner Kassettenrekorder zum Mitnehmen. Das ist der Shit in den 80er Jahren. Und RenderMan ist, nehme ich an, die sehr praktische Rendering-Software, mit der Pixar Toy Story macht.
Erstmal ist RenderMan vor allem die Software, mit der Pixar und auch Lucasfilm viele kleine Baby-Steps Richtung Toy Story machen. Also Special Effects für andere Filme. Abyss zum Beispiel ist so ein ziemlich erfolgreicher Film. Dann kommt Terminator 2 und schließlich Jurassic Park.
Und Henrihan sitzt da mit seinem Team bei Pixar und macht RenderMan Stück für Stück immer besser und besser.
6 Jahre dauert es, bis RenderMan gut genug ist. 6 Jahre, in denen Pat Henrihan immer wieder Neues ausprobiert, Fehler ausbessert. Jeder einzelne Frame muss gerendert werden. Das sind 114.240 Frames oder 800.000 Maschinenstunden.
Boah.
Und dann ist es soweit.
19. November 1995, die Premiere von Toy Story.
Walt Disney Pictures presents
Star Command, come in.
When toys come to life.
To infinity
and beyond. Toy Story.
Look out! Can.
They invited me to the premiere, like, you know, like rent a movie theater and everybody like goes to the movie. And, you know, I'm going in there.
Pat Hanrahan ist natürlich da, also im Publikum, und er ist ziemlich nervös.
I'm nervous, you know. You know, oh, I hope this is good, you know, if it's not good.
Er schaut ganz genau hin, also ob alles stimmt, ob jeder Schatten richtig sitzt, dass da jetzt wirklich bloß gar kein Glitch dabei ist.
And then I'm looking, you know, I mean, I used to sometimes even bring like little opera glasses to the movies, you know, so I could look at every little detail. Because, you know, remember, I'm a programmer. I spend all my day figuring out if a shadow is correctly calculated with some little artifact somewhere or some geometry got glitched or, you know. My whole life is just fixing all those things, you know. So I'm looking, oh no, what's broken now?
Und er denkt an all diese Stunden, in denen er immer weiter und weiter daran gearbeitet hat.
And most of my days were just making small steps, you know, debugging programs and so on. I don't think I really realized what it meant if it all came together. But then I went to the movie and it ends and wow, that was pretty good.
Dann merkt er, wow. Der Film ist wirklich gut, also richtig gut.
I actually stopped looking through, you know, for artifacts halfway through the movie, you know.
So gut, dass er gar nicht mehr darauf achtet, ob da irgendwo Fehler sind.
And then I come out of the movie theater and all these people had brought their families and all the kids were like smiling, you know. They were just so enchanted by the movie, you know.
Und als der Film vorbei ist, das sind da die ganzen Kinder, die den Film gesehen haben und alle so mit einem riesenbreiten Lächeln im Gesicht.
And all those smiles, I mean, to make something that makes people smile, that's a really good feeling.
Und es ist auch heute noch so. Immer wieder erzählen Leute, was sie für schöne Kindheitserinnerungen an Toy Story haben. Also ich meine, mir geht's ja auch so. Ich bin ja auch diese Toy Story-Generation. So Kakao machen, auf dem Sofa einkuscheln und Toy Story gucken. Das war damals halt das Schönste.
Those early movies just generated so much happiness. I mean, it's still, people find out that, you know, I worked on it. Wow, that was my favorite movie. A big part of my childhood. That's why I went into science. I mean, it's just, you know, you have these positive impacts on people. And, you know, that's when you really feel you made the right choice.
Ich erinnere mich auch noch daran, als ich das erste Mal Toy Story gesehen habe und wie mich das geflasht hat. I mean, Spielzeuge, die zum Leben erwecken. Also ich habe mir nämlich auch immer vorgestellt, dass meine Kuscheltiere ein geheimes Leben führen, wenn ich nicht zu Hause bin. Jedenfalls weiß ich noch genau, was ich mich nicht gefragt habe damals, nämlich, hä, wie genau machen die das, dass der Helm von Buzz Lightyear so schön glänzt? Aber Manon, dich stelle ich mir schon eher so vor, dass du dir solche Fragen schon als Kind gestellt hast.
Okay, also ich glaube, ich dachte eher sowas wie Space Ranger, cool. Ich war nämlich damals auch ein großer Power Rangers Fan.
Na gut, dann sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander. Aber jedenfalls kannst du das heute erklären, wie das funktioniert. Was kann also Buzz Helm, was andere Helme nicht können oder vorher nicht konnten? Was ist da das Besondere?
Also ich würde sagen, vor allem das Licht. Also man kann schon sagen, dass Pat Hanrahan mit RenderMan eine ganz neue Sprache für Licht erfunden hat. Vielleicht die erste Programmiersprache für Licht überhaupt.
Das klingt schon ein bisschen random. Also klar sollten Dinge irgendwie, ja was weiß ich, einen Schatten werfen, dass es realistisch aussieht. Aber das ist ja nur ein Faktor von vielen, oder?
Naja, ein Bildschirm oder halt eine Kinoleinwand, die ist ja zweidimensional. Also man will, dass dieser Helm in 2D so aussieht, als wäre er in 3D. Und ohne Licht und Schatten, ja gut, da ist der Helm von Buzz Lightyear einfach ein Kreis. alles, was den echt aussehen lässt, das hat alles mit Licht und Schatten zu tun.
Du hast ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie das bei Buzz Helm ist. Also der ist durchsichtig, aber er spiegelt auch und er glänzt. Und irgendwo da drin ist ja auch noch der Kopf von Buzz Lightyear. Warum kann jetzt RenderMan diesen Helm so realistisch darstellen? Oder warum ging das vorher nicht?
Erstmal ist vielleicht wichtig, wir denken jetzt die ganze Zeit nur an ein Bild. Aber Toy Story, das sind ja unzählige Bilder.
Damien hat es ja gerade gesagt, 114.240 Frames.
Ja, genau. Also in jedem Frame muss alles stimmen. Und dann muss von Frame zu Frame auch noch natürlich alles smooth sein. Also wenn Buzz Lightyear durch Andys Zimmer fliegt, dann muss sich da das Zimmer in der Bewegung logisch auf diesem Kugelhelm spiegeln, damit unser Auge das alles auch als wirklich dreidimensional interpretiert.
Damit man nicht das Gefühl hat, auf dem Helm ist ein Aufdruck oder so, oder da geht ein ganz eigener Film, sondern dieser Helm, der spiegelt jetzt gerade Woody, weil Buzz gerade an Woody in diesem Winkel vorbeigeflogen ist.
Genau.
Und was ist jetzt das Problem dabei, das zu rendern?
Also einmal ist natürlich das Problem Rechenpower. Also jeden Pixel in jedem Frame richtig auszurechnen für einen ganzen Film, das braucht einfach unglaublich viel Rechenleistung bis heute. Pixar hatte da auch so eine richtige eigene Serverfarm, um das hinzukriegen. Und die konnten trotzdem an einem Tag nicht mal 30 Sekunden Film rendern.
Oh wow. Aber RenderMan kann ja jetzt nicht mehr Rechenpower herzaubern.
Nee, aber es geht halt vor allem immer darum, wie kann man das so programmieren, dass man möglichst wenig Rechenpower überhaupt braucht. Also das ist eigentlich das, was Programmierer sowieso immer den ganzen Tag machen. Gucken, wie man irgendwas möglichst unaufwendig ausrechnen kann.
Das ist natürlich wichtig, wenn man gleichzeitig sagt, wir wollen jetzt diesen mega fancy Helm und wir wollen das aber auch super schnell rendern.
Das ist genau der Punkt, weil für den fancy Helm braucht man ja natürlich voll viele Infos, also quasi für jeden Pixel. Also stell dir vor, da steht Buzz Lightyear in Andys Kinderzimmer. Was muss ich alles wissen, um zu sagen, dieser Helmpixel sieht genau so aus? Ich muss wissen, wo ist der Punkt auf dem Helm, von wo kommt das Licht, was ist das für ein Licht, welche Farbe, welche Intensität, in welchem Winkel fällt das Licht auf den Helm, was ist das für eine Oberfläche, wie glatt ist die, wie sehr streut da das Licht und wie guckt dieser Punkt in den Raum, also mathematisch gesprochen, wie sieht da die normale aus?
Okay, ich glaube, ich habe verstanden, man braucht echt sehr, sehr viele Infos.
Und vor RenderMan, da konnte man das theoretisch auch schon alles ausrechnen. Also einen Glanzpunkt setzen oder sagen, hey, das ist Plexiglas, das soll so und so das Licht reflektieren.
Aber?
Aber das waren oft einzelne Programme. Also das eine konnte gut Licht streuen und das nächste konnte gut Texturen wiedergeben. Aber die konnten sozusagen nicht so wirklich miteinander reden. Wie wenn du so ein einfaches Bildbearbeitungstool im Handy hast, wo du nur sagen kannst, okay, hier bitte Glanzfilter ein oder aus.
Und RenderMan ist quasi Photoshop.
Was RenderMan jetzt kann, ist zu sagen, hey, wir machen das alles direkt hier in dieser einen Software. Dann habe ich hier quasi eine Shading-Funktion und die ganzen Infos, das sind jetzt alles Parameter, die ich da einfach eingebe. Und das heißt vor allen Dingen auch, ich kann da auch easy was ändern.
Wenn ich jetzt sage, lass doch Buzz Helm doch aus Holz machen, kein Problem.
Das wäre jetzt vielleicht nicht so praktisch, aber ja, dann kann der Regisseur oder die Entwicklerin das einfach ändern. Helm, Doppelpunkt, Material, Doppelpunkt, Holz, fertig.
Also so eine Art universelle Programmiersprache, wo man alles eintragen und dann auch wieder verändern kann, ohne dass man die anderen Sachen auch alle neu machen muss.
Genau, und tatsächlich ist es nicht nur eine Programmiersprache, sondern auch eine Schnittstelle zu allen möglichen Rendering-Programmen. Also RenderMan kann auch mit ganz unterschiedlichen Programmen kommunizieren und alle verstehen, dass der Helm jetzt aus Holz ist.
Ich bin jetzt ein bisschen confused. Also ist RenderMan jetzt eine Programmiersprache oder eine Schnittstelle oder halt selbst ein Rendering-Programm?
Ja, also tatsächlich alles davon.
Ah.
RenderMan kann auch rendern. Also wir haben ja schon gesagt, Rendern ist ja im Prinzip wie eine Funktion mit vielen Parametern. Und am Ende muss das Programm eigentlich nur eine Sache ausrechnen, nämlich welche Farbe hat ganz konkret dieser Pixel hier.
Mhm.
Wir haben ja aber auch schon über die verschiedenen Parameter gesprochen, also die Position des Pixels, wo kommt das Licht her, wie ist die Textur und so weiter.
Okay, das heißt, man hat irgendeine Funktion, wo man die ganzen Infos reinwirft und dann kommt am Ende raus, hier hellrosa bitte.
So ungefähr, ja. Und diese Funktion, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Integral. Das Problem ist nur, dieses Integral lässt sich in der Regel nicht lösen.
Das ist sehr unpraktisch.
Ja, das ist halt das Dauerproblem in der Informatik. Wenn du ein Ergebnis haben willst, musst du das halt ja ein bisschen schätzen einfach. Das ist einfach unmöglich, genau auszurechnen, von wo jetzt überall genau wie viel Licht auf diesen Pixel trifft. Also sucht man sich halt einfach random Punkte aus. Und da hat Hanrahan gemerkt, das funktioniert viel, viel besser, wenn man das nicht komplett random macht. Weil wenn die zu nah beieinander sind, dann ist das halt eben nicht so hilfreich. Also hat er da in diesen random Pixel-Auswähler einen Mindestabstand reingebaut. Und dann braucht man halt viel weniger Punkte für viel bessere Ergebnisse.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat Renderman jetzt diese Sachen eigentlich alle nicht neu erfunden, aber halt so gebaut, dass eine Maschine es auch verarbeiten kann.
Genau, und mit Renderman wurde jetzt nicht nur Toy Story gemacht und auch nicht nur Animationsfilme, sondern alles Mögliche, wo halt computergenerierte Effekte drin sind. Also Monster AG, The Incredibles, Findet Nemo, Wall-E, diese ganzen Filme, aber eben auch Harry Potter zum Beispiel, die Avengers oder hier der neue Superman.
Alles Renderman.
Alles Renderman.
Eine Sache müssen wir aber noch besprechen, weil wir haben jetzt Toy Story sehr viel gelobt in dieser Folge. Aber es gibt ja auch was im ersten Toy Story Film wirklich halt noch ein bisschen creepy aussieht. Und das sind Menschen.
Ja, Menschen, muss man sagen, sind halt echt einfach besonders schwierig. Und das hat im ersten Toy Story Film ehrlich gesagt einfach nicht besonders gut funktioniert. Das sagt übrigens auch Hanrahan selbst.
So, the question is, you know, why don't the faces in Toy Story look right and what's going on here? Well, first of all, they weren't right.
Also, das Ding ist die Haut. Man muss berechnen, wie die Haut Licht reflektiert. Und Hanrahan und sein Team, die wussten einfach damals nicht, wie macht die Haut das? Wie reflektiert die Haut Licht?
I was always very troubled by this. I just wondered, like, what the heck's going on? Like, why can't we get these faces to look right?
Und interessanterweise hat Hanrahan sich dann gefragt, wie machen das eigentlich Maler? Also, die müssen das ja auch irgendwie hinkriegen mit den Gesichtern.
I was reading about Rembrandt and how he and all the Dutch masters would paint faces, and he was famous for making really very realistic faces.
Und dann ist ihm aufgefallen, was Rembrandt macht, ist ganz viele verschiedene Farbschichten aufzutragen. Und das funktioniert so gut, weil die Haut halt auch mehrere Schichten hat.
And then I just made this connection that if you think of your skin, it's made of layers too. So it turns out, you know, like if I look at your face and you blush, I'm actually seeing into your skin. You know, I'm seeing the blood.
Wenn du rot wirst, dann schaue ich eigentlich in deine Haut rein, weil das Blut eben nicht in der obersten Schicht ist, sondern weiter unten.
So I developed a model for, you know, simulating layers of material. And that became known as subsurface reflection, because what would happen is, you know, light goes into your skin, bounces around a little bit and then comes out.
Okay, wow, was da alles an Überlegungen und Entwicklungen drinsteckt.
Und das Ding mit den Gesichtern ist auch wieder Licht. In Toy Story wird das Licht direkt reflektiert. Deshalb sehen die so puppenhaft aus, die Menschen. Aber eigentlich geht halt ein Teil vom Licht weiter bis in die tieferen Hautschichten rein und wird dann da gestreut und wird dann auch reflektiert.
And then we started doing, I mean, I wrote a paper on that, actually. Won my second Academy Award for that paper. That was be very typical of the kind of research I would do, is like try to figure out why things look the way they do and then come up with some way of, you know, simulating that.
Ich finde, das zeigt ganz schön, wie Computergrafik funktioniert. Weil klar, manche Dinge sind einfach schwer zu programmieren. Also Haut ist auch heute noch schwierig. Aber vor allem geht es halt darum, die reale Welt erstmal zu verstehen. Wenn man die reale Welt nicht versteht, dann ist es halt auch sauschwer, die ordentlich zu simulieren.
Also, dass die Gesichter in Toy Story 2 so viel besser aussehen als in Toy Story 1, das liegt eigentlich an Rembrandt.
An Rembrandt oder an Pat Hanrahan, würde ich sagen, ja.
Manu, Demian, zum Schluss würde ich aber gerne noch von euch wissen, was ist für euch denn das Besondere an Toy Story? Demian, von dir wissen wir ja schon, du bist Generation Toy Story.
Ja, ganz genau. Und ich persönlich denke halt, dass dieser Film es geschafft hat, bei den Kindern sehr viel Fantasie zu wecken und auf die eigenen Spielzeuge mit anderen Augen zu schauen und mit denen auch halt anders zu spielen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch schon erzählt. Mich hat vor allem diese Vorstellung begeistert, dass meine Spielzeuge ein geheimes Eigenleben führen und ja ganz viele Abenteuer erleben, wenn ich zum Beispiel in der Schule bin. Und dann habe ich mir immer ausgemalt, wie ich die dabei quasi erwische. Und ab dem Zeitpunkt sind das dann einfach meine ja lebendigen Freunde von mir. Kennst du das auch, Manon? Was verbindest du mit der Story?
Ja, lustigerweise eigentlich fast dasselbe. Wir sind ja alle drei mit Toy Story groß geworden. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich diesen Film damals vor allem in Rumänien geguckt habe, als wir dort gewohnt haben. Und ich wollte damals unbedingt auch, dass meine Spielzeuge zu Leben erweckt werden, weil damit ich halt mit ihnen spielen kann.
Ja.
Weil damals haben halt meine Schulfreunde in ganz anderen, weit entfernten Stadtvierteln von Bukarest gewohnt. Und nachmittags war ich halt dann immer alleine und hatte keine Freunde zum Spielen. Deswegen hätte ich gern diese Spielzeuge gehabt.
Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Ich hatte in der Schule auch nicht so viele Freundinnen, aber dafür eine sehr rege Fantasie. Deshalb habe ich dann zum Beispiel ja meine Teddybären oder zum Beispiel auch einen Baum im Garten zu meinem Freundeskreis gezählt. Also ein bisschen nerdy war ich auch, nur ganz anders als Hanrahan. Und ja, vor allem ohne Schach. Ich habe jetzt, wo ich die Geschichte von Random Man kenne, auf jeden Fall Lust, nochmal Toy Story zu gucken. Und ich glaube, ich habe dann auch einen bisschen anderen Fokus auf den Film.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch echt vorgenommen, den Film demnächst nochmal zu schauen, weil ich natürlich das meiste der Story wieder vergessen habe. Und ich will mir dann auch ganz besonders auf die Grafik achten. Vielleicht sollten wir zusammen gucken.
Auf jeden Fall. Oder, Caro?
Ja, da sollten wir bald mal einen Filmabend machen. Kleinen Mathe-Filmabend.
Ich glaube, ich müsste da auch direkt an Pat Hanrahan denken, wenn wir Toy Story schauen. Ne? Mhm. Dieser Film ist ja sowieso auch eine magische Geschichte. Und wenn man dann mit Hanrahan spricht, da spürt man immer noch diesen magischen Moment. Also diese Freude darüber, was Computer alles machen können. Und das finde ich schon ziemlich ansteckend bei ihm.
Toy Story. Eine Geschichte über Freundschaft und darüber, wie man seinen Platz im Leben findet. Und wenn man sich ein bisschen mit der Animationssoftware dahinter beschäftigt, ja, dann ist Toy Story vielleicht auch eine Geschichte darüber, wie magisch Computer sein können. Und ganz zum Schluss soll es hier nochmal kurz um Buzz Lightyear gehen, den Space Ranger in Toy Story, weil Buzz Lightyear heißt natürlich nicht zufällig so, sondern ist benannt nach Buzz Aldrin, der direkt nach Neil Armstrong den Mond betreten hat und damit leider nur Zweiter war und nicht ganz so berühmt geworden ist. Und das erzähle ich euch, weil es in der nächsten Folge um diese Mondlandung gehen soll und um die Frau, ohne die Buzz Aldrin den Mond vermutlich niemals betreten hätte. Bis dahin, schaut doch gerne nochmal Toy Story, trinkt einen Kakao und denkt über die Magie des Computers nach. Macht's gut und bis bald. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Und in dieser Folge geht ein besonderer Dank an die Heidelberg Laureate Forum Foundation, wo Demian das Interview mit Pat Hanrahan führen konnte. Und natürlich auch vielen Dank an Pat Hanrahan, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, die Mathematik erklärt hat wie immer Manon Bischoff. Die Redaktion für diese Folge hat Charlotte Thiemann übernommen. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.